Deutschlandfunk. Der Tag.
Die politische Arbeit nach der Sommerpause hat noch gar nicht so richtig wieder begonnen. Da liegt sich die Ampel in aller Öffentlichkeit schon wieder in den Haaren. Um Inhalte scheint es dabei nur ganz am Rande zu gehen. Dabei hatte der Kanzler doch gerade erst etwas ganz anderes versprochen.
Wir haben viele sehr konkrete Entscheidungen getroffen. Tatsächlich ist das aber so, dass viele Sachen neu verhandelt werden und das kriegen auch alle mit. Ich wünschte mir, dass das im Ton manchmal anders stattfindet, als es in der Vergangenheit war. Und habe auch den Eindruck, dass über den Sommer sich viele vorgenommen haben, das genau zu ändern.
Das hat ja offensichtlich nicht geklappt. Was steckt also hinter diesem neuen Streit auf offener Bühne? Vieles bleibt einstweilen im Nebel, auch für unsere Korrespondentin in Berlin. Aber in einem ist sie sich sicher, fatal ist die Wirkung jetzt schon. Außerdem schauen wir auf den Ausbruch von Gewalt gegen Christen in der Islamischen Republik Pakistan und erfahren, warum ein paar Polizisten mehr an dem Problem kaum etwas ändern dürften. Das ist der Tag für diesen 17. August 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Handfeste Auseinandersetzungen haben wir in der Ampelregierung ja zuletzt zu Genüge erlebt, aber das jetzt hat nochmal eine eigene Qualität. Eine Ministerin blockiert im Kabinett das Gesetz eines anderen Ministers. Dabei war im Vorfeld, wie das so üblich ist, eigentlich alles zwischen den verschiedenen Ressorts abgestimmt. Genau das ist gestern passiert. Die grüne Familienministerin Lisa Paus legt ein Veto ein und verhindert damit, dass im Kabinett wie geplant das sogenannte Wachstumschancengesetz von FDP-Finanzminister Christian Lindner verabschiedet wird. Wieder einmal steht die Regierung jetzt einigermaßen schlecht da. Wieder entsteht der Eindruck, es ziehen ganz offenkundig nicht alle an einem Strang. Was ist da schon wieder los? Wir wollen versuchen, uns einen Reim darauf zu machen, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, gemeinsam mit Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Grüße nach Berlin, Gudula.
Grüße zurück.
Fangen wir, Gudula, mit dem an, was wir einigermaßen sicher jedenfalls sagen können. Lisa Paus, die grüne Familienministerin, stellt sich also quer und sie verhindert auf diese Weise den Beschluss im Kabinett zum Gesetz von FDP-Finanzminister Christian Lindner. Das ist sozusagen das nüchterne Ergebnis. Was ist die Vorgeschichte im Ablauf gewesen?
Das meiste davon wissen wir. Nicht alles und deswegen ist das Bild gar nicht so klar, wie du das eben gesagt hast. Ich sage jetzt mal das, was ziemlich klar zu sein scheint. Am Montag vergangener Woche gab es eine Vereinbarung zwischen Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck, zweiten Vizekanzler Lindner, das heißt den drei Koalitionspartnern, dass dieses Wachstumschancengesetz, um das es geht, ins Kabinett gehen sollte. Am Freitag hat Frau Paus deutlich gemacht, dass sie Widerspruch dagegen einlegt. Das Ganze nennt sich formal Leitungsvorbehalt und hier ist jetzt schon der erste Zweifel, ob der eigentliche Leitungsvorbehalt, auch diese Interpretation gibt es, wobei das keine Interpretation ist, sondern ein Faktum, schon viel länger eingelegt wäre. Das wäre also etwas, wo man sich dann die Frage stellen müsste, wie überraschend war das eigentlich? Dann hat man angefangen und zwar jetzt in dieser Woche nochmal zu verhandeln in verschiedenen Runden, sehr intensiv von Montag bis Mittwoch früh um 2 Uhr. Mittwoch sollte ja nicht nur Kabinett sein, sondern auch die Pressekonferenz von Christian Lindner. Und da muss man eben wieder sagen, in dem Moment, als er die Pressekonferenz angesetzt hat, wusste Christian Lindner, dass es in der Koalition nicht geeint ist. Man hat in dem Moment noch drüber verhandelt. Es ist ja völlig normal, dass an Kabinettstagen eine Pressekonferenz erst am selben Tag aufgesetzt wird. Das haben wir auch an diesem gestrigen Mittwoch in anderen Fällen, da gab es ja viele Kabinettsbeschlüsse, erlebt. Christian Lindner hatte sich trotz dieser Uneinigkeit dazu entschlossen, diese Pressekonferenz vorher anzusetzen. Und das heißt, dieser Eindruck der Uneinigkeit, da haben wir jetzt einmal eben den Punkt, dass an dem nicht nur die widersprechende Ministerin Paus schuld ist, wenn man Schuld zuweisen will, sondern dann eben auch der Finanzminister, der hier die Bütt ankündigt. Und das, was eben offen ist, ist einmal eben wirklich, wann ist dieser Leitungsvorbehalt eingelegt worden und dann aber auch die Frage, wie verbindlich war diese Vereinbarung am Montag vergangener Woche zwischen Scholz, Habeck und Lindner und davon hängt die Bewertung auch ab.
Aber an diesem Punkt können wir doch schon sagen, wenn du das nochmal so für uns rekonstruiert hast, mit Verabredungen zwischen den einen Gesprächspartnern, dem angekündigten Widerspruch oder den Vorbehalten einer Ministerin, die an der anderen Runde dann nicht teilgenommen hat und so weiter und so fort, den Verhandlungen dann über Tage, dem Ansetzen einer PK, ein bisschen mit dem Kalkül, das könnte vielleicht auch Druck ausüben und so weiter. Kann man schon an diesem Punkt sagen, kein gutes Bild für eine Regierung, die eigentlich ein geordnetes Verfahren hat und sagt, wir verständigen uns alle darauf, nächsten Mittwoch im Kabinett wird das und das und das und das abgehakt und dann ist das Ergebnis, ist nicht passiert. In einem Fall.
Ich würde sagen, eindeutig, das Bild ist fatal. Es ist völlig normal, dass Dinge entweder, obwohl die meisten das wollen oder obwohl die Minister, die das Gesetz einbringen wollen, das ins Kabinett bringen wollen, dass es nicht aufgesetzt wird. Es ist auch völlig normal, dass ein aufgesetztes Gesetz wieder abgesetzt wird. Das, was hier eben anders ist, ist, dass diese Vereinbarungen vorher getroffen wurden oder die Erwartung geweckt wurde, hier ist etwas in trockenen Tüchern. Und die Bewertung, wie berechtigt das war, die ist eben leicht offen. Und damit haben aber ganz offensichtlich auch Leute gespielt. Also dieses Ansetzen der Pressekonferenz, das wäre nicht nötig gewesen. Und das zeigt aber eben, das Bild ist nicht gut, das Bild ist fatal. Gerade wenn man sich vorher nochmal in die Augen schaut und sagt, wir wollen ein besseres Bild abgeben, dann ist mir wirklich völlig unverständlich, wie man das offenbar mindestens leichtfertig so weit auf die Spitze treiben kann.
Und dass da schon wieder jede Menge taktische Winkelzüge und Kalkül im Spiel ist, wollen wir gleich auch noch versuchen, das irgendwie ein wenig aufzuschlüsseln. Zunächst mal anders als sonst und bemerkenswert aus meiner Sicht ist ja auch noch etwas anderes an diesem Vorgang. Dass es nämlich der Ministerin, so hat es den Anschein jedenfalls gemacht, nicht darum geht, Einwände gegen das Wachstumschancengesetz zu formulieren, weil sie das in der Sache für nicht richtig hält, sondern dass in der Öffentlichkeit jedenfalls der Eindruck entstand, es geht ihr um Zugeständnisse in einem anderen Konflikt, nämlich dem um die Kindergrundsicherung. Und das, weil das eine mit dem anderen kaum etwas zu tun hat, ist das eigentlich auch schon wieder der nächste fatale Eindruck, dass da zwei Dinge miteinander vermischt werden, die eigentlich gar nicht zusammengehören.
Es ist mir bei vielen Telefonaten, die ich heute geführt habe, nicht gelungen, diesen Eindruck zu widerlegen. Es gibt inhaltliche Einwände gegen dieses Wachstumschancengesetz, gerade auch von Seiten der Grünen. Das hat im Ansatz Andreas Audretsch heute Morgen bei uns im Interview im Deutschlandfunk erläutert. Das haben andere auch deutlich gemacht. Aber es wurde nicht deutlich, dass das Einwände sind, die Lisa Paus als Familienministerin hat. Und da scheint es tatsächlich, dass das diese Verknüpfung ist mit der Kindergrundsicherung, die absolut sachfremd wäre oder ist. Allerdings ist das auch normal, so schade das ist.
Paketgeschäfte.
Also insbesondere Marco Buschmann sagt ganz offen, wer das nicht tut, hat nicht verstanden, wie Politik funktioniert und arbeitet wirklich damit. Und das ist umstritten, nicht nur in dieser Koalition, das war auch in der Großen Koalition umstritten. Ich habe immer wieder aus der SPD gehört, dass man schon in der Großen Koalition mit solchen Vorgehen unglücklich war, habe das auch jetzt wieder gehört. Ich will nicht ausschließen, dass die SPD das tut, nur da habe ich diese Kritik gegen solches Vorgehen besonders gehört. Das ist also etwas, was eine Frage des Politikstils ist. Es ist nicht einmalig.
So, dann gibt es noch etwas Zweites, was mir jedenfalls und vielen anderen natürlich auch aufgefallen ist. Wenn wir die Vorgeschichte nochmal uns vergegenwärtigen, da gab es also das Treffen zwischen Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, und dem Vizekanzler Robert Habeck und dem Finanzminister. Und die drei haben beschlossen, das kommt jetzt auf die Tagesordnung, das können wir so beschließen in der nächsten Kabinettssitzung. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass Robert Habeck etwas zugesagt hat, dem dann Lisa Paus, die Familienministerin, widerspricht. Also muss man davon ausgehen, dass es auch innerhalb der grünen Spitze offenbar einen Konflikt gibt, der nicht gelöst werden konnte vor dieser Kabinettssitzung, der auch eine Rolle spielt.
Also zumindest macht das diesen Eindruck. Und was da aber der Grund für ist, ist auch wieder offen. Es ist erstmal eben unklar, wie hart diese Vereinbarung war zwischen den dreien. Und es ist außerdem auch unklar, welche Kommunikation stattgefunden hat zwischen Habeck und insbesondere Paus. Es hat ja später auch Steffi Lemke Leitungsvorbehalt eingelegt. Das heißt, die Umweltministerin, die auch von den Grünen kommt, die auch dem linken Flügel der Grünen angehört. Wie viel Kommunikation ist da im Vorfeld, vor dieser wie auch immer gearteten Zusage von Habeck mit Paus gegeben hat, wissen wir nicht. Und auch wie danach die Kommunikation war, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass insgesamt diese Figur Robert Habeck eben sehr eine Führungsrolle einnimmt, die in der ganzen Partei und Fraktion viele sehr gut finden, viele aber auch problematisch finden. Das ist auch flügelunabhängig. Habeck als Realo, das nur zu den Flügeln. Und dass das aber wahrscheinlich nicht so weit geht, also das würde mich wirklich wundern, wenn da jetzt der Aufstand nötig wäre gegen eine solche Führungsposition, die sich dann zum Beispiel ausdrücken würde in einem Aufstand des linken Flügels gegen die ja in der Bundesregierung ziemlich klare Übermacht der anderen, nämlich ja nicht nur Habeck, sondern die ja auch sehr tonangebende Annalena Baerbock und Cem Özdemir. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, das ist hier eher eine Kommunikationsfrage. Man muss auch dazu sagen, zu dieser möglichen Unstimmigkeit, dass wir einerseits in der Regierung eben diese klare Akzentsetzung haben, dass aber andererseits in der Fraktion die Fraktionsführung erste Reihe paritätisch ist. In der zweiten Reihe ist aber wiederum einen deutlichen linken Akzent gibt. Das heißt, die Linken müssen sich nicht untergebuttert fühlen. Und ich glaube auch, dass sie das eigentlich nicht tut.
Geht man denn zu weit in der Interpretation, wenn man die Schlussfolgerung ziehen will aus diesem Vorgang jetzt, dass das Wort von Robert Habeck offenkundig an Gewicht verloren hat? Jedenfalls reicht es nicht mehr, wenn er sein Okay gibt für einen solchen Vorgang, dass das dann auch tatsächlich so passiert.
Ich glaube, mit all den Unsicherheiten, die ich eben schon geschildert habe, hätte das keinen Sinn, das jetzt hier daraus zu schließen. Wir haben einen Vorgang, in dem so etwas zutage getreten ist, aber welchen Hintergrund das hat, das wissen wir eben nicht. Ich habe auch die Interpretation gehört, es könnte so ein Spiel sein, Good Cop, Bad Cop. Der Wirtschaftsminister muss natürlich wirtschaftsfreundlich agieren und es ist dann die Rolle der Familienministerin, das Veto einzulegen. Das kann ich mir aber wiederum nicht vorstellen. Das würde zumindest Robert Habeck, kann ich mir nicht vorstellen, dass er mitmachen würde. Wegen des Eindrucks, der jetzt dadurch entsteht an Uneinigkeit, und zwar ja nicht nur bei den Grünen, sondern eben insbesondere auch wieder der Ampel.
Jetzt sagen alle Beteiligten in der Regierung jedenfalls, ach, das ist alles gar nicht so tragisch. Wir haben ja Ende des Monats unsere Kabinettsklausur in Meseberg und dann wird das eben da verabschiedet, statt in der Kabinettssitzung gestern am Mittwoch eben. Ist das zulässig, ist das redlich zu sagen, alles halb so wild, oder tun sich da doch wieder Risse auf und Konflikte auf, die uns alle besorgt machen muss, weil eben eine Regierung nicht richtig funktioniert?
Also ich denke, wenn eine Sorge berechtigt ist, dann ist das die, dass es eben wieder mit Streit weitergeht. Ob dieses Gesetz jetzt zwei Wochen vorher kommt oder nicht, das ist wirklich business as usual. Und auch, dass es gerade besondere Gründe gibt, der Wirtschaft zu signalisieren, dass man als Regierung hinter ihr steht, finde ich, ist kein Grund, ein Gesetz, wenn es da wirklich noch so viel Gesprächsbedarf gibt, zurückzustellen. Nur ist eben gar nicht klar, ob es diesen Gesprächsbedarf, also ich hatte ja gesagt, es gibt auch von den Grünen inhaltliche Kritikpunkte an diesem Wachstumschancengesetz. Die hat auch die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Beck im MDR heute geäußert. Nur habe ich das so verstanden, als hätte man solche Fragen dann auch später noch im parlamentarischen Verfahren klären können. Also das heißt, ob es wirklich so durchgreifende Fragen an das Gesetz gegeben hat, das ist gar nicht klar. Und damit ist es natürlich schon dieser Eindruck der Uneinigkeit, der übrig bleibt. Wie gesagt, das ist weniger ein Problem konkret dieses Gesetzes als des ganzen Ablaufes.
Das ist ein gefundenes Fressen für die Opposition. Ist das, versteht sich nach all dem, was wir besprochen haben, eigentlich von selbst? Ich würde zum Schluss noch auf einen anderen Aspekt gucken wollen, nämlich auf den Bundeskanzler, von dem wir vorhin gehört haben im O-Ton, dass eher gute Hoffnung ist, dass sich alle im Sommer nochmal überlegt haben, dass nach den Sommerferien dann ein anderes Miteinander gut wäre. Und das hat jetzt ja offenbar überhaupt nicht geklappt. Heißt das im Umkehrschluss, die Daueraufgabe für Olaf Scholz und die Dauerkritik an ihm, dass er es nicht zustande kriegt, irgendwie als Führungspersönlichkeit dafür für Ordnung und effiziente Arbeit zu sorgen?
Ja, die Kritik wird sicherlich nach diesem Vorkommen jetzt bleiben. Wie berechtigt die ist, hängt wieder von den konkreten Vereinbarungen ab, die wir nicht kennen. Das für das Gesamtergebnis ist er natürlich in irgendeiner Weise in Haftung, das ist keine Frage. Es ist gleichzeitig so, dass das keine Konstellation ist, die wir hier haben, mit diesen drei Parteien mit sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, in der man basta durchregieren könnte. Das könnte Olaf Scholz nicht machen. Das sagen auch alle drei Beteiligten. Und die Frage ist nur, ob er dabei den richtigen Ton findet, dabei die drei eben auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Und da zeigt sich möglicherweise eben hier in diesem Fall in einem Gesetz, das eben mit steuerpolitischen Maßnahmen besonders auf die Wirtschaft zielt, gegenüber der Kindergrundsicherung, dass wir hier eben auch eine Entwicklung haben, dass durch die Schwierigkeiten im Haushalt, durch die geringeren Finanzmittel, die bestehen, es eben gerade Einschnitte gibt in Bereichen, die jetzt bei den Grünen vielleicht im linken Teil noch mehr, aber die eben den Grünen ganz besonders wichtig ist, mit sozialen Themen oder auch mit solchen Fragen wie Freiwilligendienst und anderen, die aber als, wenn man so will, freiwillige Leistungen in diesen Tagen hinten runterfallen und dass damit das eben nochmal eine zusätzliche Belastung ist, die auch schwer auszugleichen ist in dieser Koalition, weil man das vorher mit viel Geld eben hätte kitten können. Und deswegen die Anforderungen an einen Kanzler, der hier einen soll, besonders groß sind. Aber dass das hier nicht gelungen ist, das liegt wohl auf der Hand.
Gudula, danke nach Berlin.
Danke dir.
Randalierend ziehen Hunderte von Muslimen im Osten von Pakistan durch ein christlich geprägtes Viertel. Sie sind mit Stöcken bewaffnet, mit Eisenstangen und mit Messern. Sie verwüsten Kirchen, sie legen Feuer, auch Wohnhäuser gehen in Flammen auf. Der wütende Mob sucht nach zwei Männern. Sie sollen den Koran geschändet haben. Gotteslästerung. Dieser Vorwurf löst in Pakistan immer wieder Gewalt gegen Angehörige der christlichen Minderheit aus. Über die jüngsten Angriffe habe ich mit unserer ARD-Korrespondentin Charlotte Horn in Neu-Delhi gesprochen.
Also bisher wissen wir, dass hunderte muslimische Männer durch ein christliches Viertel gezogen sind, und zwar in der Nähe von der Millionenstadt Faisalabad im Nordosten von Pakistan, in der Provinz Punjab. Und diese Männer haben mehrere Kirchen in Brand gesetzt, offenbar mindestens 5 Gotteshäuser, so heißt es inzwischen. Mehrere Wohnhäuser, auch von Christen, haben sie zerstört und Dutzende von Autos und Motorrädern angezündet. Also sie sind da wirklich durchgezogen durch dieses christliche Viertel und haben auch auf einem Friedhof vandaliert. Und ich habe mir auch Videoaufnahmen angeschaut und da sieht man zum Beispiel eine Kirche, die gerade in Flammen aufgeht und ein Mann steht aber noch oben in einem Dachstuhl, ist da hochgeklettert und versucht mit einem Hammer die Wand einzuschlagen. Also so wirklich purer Vandalismus. Und vor einer anderen Kirche sieht man auf einem Video, dass ein Mob von wirklich wütenden Männern davor steht und drin schmeißen die anderen Möbel und alle möglichen Gegenstände auf die Straße.
Hintergrund ist ja die Behauptung, der Koran sei geschändet worden. Gibt es dazu Einzelheiten, was eigentlich genau der Grund ist für diese Wut und diesen Mob?
Also es gibt zwei unterschiedliche Erzählungen dazu. Also die einen behaupten eben, dass Christen den Koran, die heilige Schrift des Islams, entwürdigt haben sollen. Wie genau, haben sie auch nicht weiter verbreitet. Aber daraufhin sollen eben die Anführer der islamistischen Partei, der TLP, ihre Anhänger angestachelt haben, in dieses christliche Viertel zu ziehen. Und die Polizei sagt jetzt aber, dass die Vorwürfe wahrscheinlich konstruiert sind und dass es doch eigentlich um einen Streit ging zwischen einem Ladenbesitzer und zwei jungen Christen. Und ich habe aber noch mal nachgefragt, auch bei unserem Stringer in Pakistan. Und der wiederum hat jetzt gehört, dass ein Mann dabei gesehen sein worden soll, wie er die Seiten aus dem Koran gerissen hat und auf den Boden geschmissen hat. Also noch gibt es da nur Behauptungen von allen Seiten, aber niemand hat wirklich ein Beweisvideo zum Beispiel. Und der katholische Bischof in der Region, der hat die Vorwürfe auch inzwischen zurückgewiesen. Und was man noch dazu sagen kann, dass im Nordosten von Pakistan leben relativ viele Christen und die haben eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu den Muslimen in der Region, weil sie oft auch Arbeiten verrichten, die die Muslime nicht so gerne übernehmen, wie Abwasserentsorgung. Oder sie sind auch diejenigen, die zum Beispiel Bier brauen oder Alkohol verkaufen. Aber wenn es eben um die Religion geht, da gibt es halt immer wieder Spannungen.
Pakistan ist eine islamische Republik. Der Islam ist Staatsreligion und Gotteslästerung ist in Pakistan eine schwere Straftat. Was bedeutet das zunächst einmal grundsätzlich für alle religiösen Minderheiten und in diesem Fall natürlich besonders, was heißt das für Christinnen und Christen in dem Land?
Ja, Gotteslästerung ist eine Straftat in Pakistan. Also es ist ein sehr sensibles Thema, weil allein die Andeutung kann schon Gewalt auslösen. Also da schieben sich Menschen auch teilweise, die behaupten, hier mein Nachbar, der hat schlecht über Allah gesprochen. Und dann reichen oft schon solche Andeutungen, dass sich so ein Mob zusammentut und dann durch die Straßen zieht, wie jetzt auch geschehen, und einfach Häuser zerstört und eben so eine Gewalt ausbricht. Also man kann in Pakistan für Gotteslästerung, wegen Gotteslästerungs auch ins Gefängnis kommen oder sogar zum Tode verurteilt werden, was allerdings bisher noch nie geschehen ist. Aber auch gerade Christen saßen bisher jahrelang im Gefängnis wegen Behauptungen der Gotteslästerung.
Und ist das einigermaßen klar und für alle verständlich definiert, wann wir über Blasphemie reden und wann nicht?
Ja, es geht immer darum, es geht um die Beleidigung des Islams oder des Propheten Mohammeds oder jeder nahestehenden Person von Mohammed. Aber es gilt, wie gesagt, eben auch für alle Religionen. Also Juristen zum Beispiel im Land, die weisen immer wieder darauf hin, dass diese Blasphemiegesetze in Pakistan, dass es da weniger um Religion geht, als manchmal auch oder oft um persönliche Rechnungen, die man vielleicht begleichen will, wie eben mit dem eigenen Nachbarn und dass man behauptet, hier, der hat etwas gegen Gott gesagt. Und da geht es eben nicht um den einen Gott, nur den Gott der Muslime, sondern auch den Gott der Christen. Zum Beispiel gibt es einen berühmten Fall, da hat eine Muslimin, eine Landarbeiterin, die wollte offenbar nicht aus demselben Wasserkrug trinken wie ein Christ. Und die wurde dann angeklagt wegen Gotteslästerung und ist tatsächlich im Gefängnis gelandet. Und erst 10 Jahre später wurde sie freigesprochen und ist dann aus dem Land geflohen.
Gewalt gegen Christen in Pakistan, ist das ein furchtbarer Einzelfall, über den wir jetzt sprechen, oder passiert das öfter? Kann man vielleicht sogar sagen, das ist da ein ständiges Thema, das ist so etwa wie an der Tagesordnung in dem Land?
Ja, leider muss man eher Letzteres sagen. Also es liegt leider an der Tagesordnung in Pakistan. In Pakistan ist ja der Islam die Staatsreligion und nur 2% der Bevölkerung sind Christen. Und vor allem diese christliche Minderheit wird eben immer wieder Opfer von gewaltsamen Angriffen. Zum Beispiel erst vergangene Woche, da wurde ein Lehrer erschossen und den hat ein Schüler beschuldigt, Gotteslästerung begangen zu haben. Das war jetzt ein muslimischer Lehrer, aber trotzdem, es gibt immer wieder Angriffe auf Menschen wegen dieser Behauptung der Gotteslästerung. Und gerade auf Christen, die werden eben immer wieder angegriffen. Zum Beispiel gab es in der Vergangenheit, 2016, gab es einen Selbstmordanschlag auf einen Gottesdienst an Ostern. Da sind 70 Menschen getötet worden, 340 wurden verletzt. Es gab vor genau 10 Jahren gab es eine Explosion in Peshawar mit fast 130 Toten. Und auch vor über 10 Jahren, da haben die pakistanischen Taliban einen Minister für Minderheiten erschossen, weil der sich nämlich eingesetzt hatte für eine Reform dieser pakistanischen Blasphemiegesetze.
Ich lese ja, dass die Behörden inzwischen Hunderte von Menschen festgenommen haben. Ich habe auch gelesen, dass da Polizei jetzt im Einsatz ist, um für Ordnung einigermaßen wieder zu sorgen. Kann man also sagen, die Behörden lassen das nicht einfach laufen, sondern die gehen tatsächlich konsequent gegen Gewalttäter vor, wenn so etwas denn passiert?
Ja, aktuell versucht die Polizei natürlich wieder Herr der Lage zu werden. Also sie haben inzwischen mehr als 600 Menschen festgenommen. Sie sprechen von einem Mob von mindestens 6000 Menschen. Und jetzt werden gerade Videoaufnahmen ausgewertet, dass man eben noch mehr von diesen Männern, die an diesem Mob beteiligt waren, erwischt. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen verzweifelter Versuch, immer im Nachhinein, wenn sowas geschieht, Herr der Lage zu werden. Man müsste ja eigentlich generell religiöse Minderheiten schützen. Aber interessanterweise, zumindest für die Hauptstadt Islamabad, wurde jetzt angekündigt, dass es eine Sondereinheit geben soll. 70 Beamte, die religiöse Minderheiten jetzt schützen sollen. Und das ist natürlich ein Versuch, aber natürlich geht es darum, religiöse Minderheiten wie Christen im ganzen Land, in ganz Pakistan zu schützen. Und da haben wir aber noch nichts gehört, ob es eben auch in anderen Landesteilen solche Schutzeinheiten der Polizei geben soll. Weil generell muss man natürlich eher gegen die Ursache an sich vorgehen, also gegen diese Islamisten, die immer wieder aufstacheln zu diesen Mobs.
Da hast du ja auch im Kontext dieser jüngsten Auseinandersetzung und der jüngsten Gewalt vorhin ein Beispiel genannt, nämlich eine islamische Partei, die den Eindruck macht, dass sie da noch Öl ins Feuer gegossen haben. Ist also Gewalt gegen religiöse Minderheiten, insbesondere Gewalt gegen Christen, auch so etwas wie ein politischer Faktor in Pakistan?
Ja, definitiv. Das hat sich jetzt nicht über Nacht entzündet, sondern es gibt immer wieder diese Spannungen, diese unterschwelligen religiösen Spannungen. Und ich habe so den Eindruck, dass Religion gerade in Pakistan missbraucht wird als politisches Instrument. Also es gibt hier ja verschiedene politische Lager. Es gibt den Premierminister, der ist gerade erst zurückgetreten am vergangenen Wochenende, Shahbaz Sharif. Der hatte einen ewigen Machtkampf mit dem sehr bekannten, populären Oppositionspolitiker Imran Khan. Und Khan war zum Beispiel eine Figur oder ist eine Figur, der lange als Liberaler galt. Der ist ja der ehemalige Cricket-Star und der galt lange auch gerade im Westen so als Liberaler. Und der nutzt aber immer mehr auch konservativ-islamische Tendenzen, um eben mehr Wählerstimmen zu generieren. Also man hat wirklich den Eindruck, dass Religion in Pakistan eben mehr ist als nur Religion, sondern tatsächlich für die Politik genutzt wird. Und gerade auch von radikaleren Kräften, wenn man bedenkt, dass im Nordwesten von Pakistan, da herrschen ja die pakistanischen Taliban und die führen ja so eine Art Schattenstaat innerhalb von Pakistan. Und gerade da ist natürlich die Religion deren treibende Kraft, also dieser radikale Islam. Also es gibt so diese ganzen Spannungen und das entlädt sich immer wieder dann auch in solchen Momenten, wie wir sie gestern gesehen haben.
Und wenn du jetzt erzählst, dass es eine Sondereinheit der Polizei geben soll zum Schutz von religiösen Minderheiten, kann man das so interpretieren, dass ein Problembewusstsein vorhanden ist zumindest und jetzt erste Schritte gegangen werden, um das grundsätzlich anzugehen, das Thema? Oder wird das immer wieder auf der Tagesordnung landen, weil eben immer wieder auch diese Gewalt aufbricht?
Ja, ich glaube, es ist nur ein kleiner Versuch, jetzt politisch sagen zu können, wir tun ja etwas, weil gerade nur in der Hauptstadt so eine Einheit zu gründen, bringt meines Erachtens nichts, weil gerade diese religiösen Spannungen, die gibt es immer wieder, vor allem im Nordosten, im Punjab, also zum Beispiel in Lahore oder eben in Faisalabad, wo es jetzt war. Und man muss auch wissen, dass Anfang des Jahres wurden diese Blasphemiegesetze in der Nationalversammlung nochmal verstärkt. Also das Strafmaß hat sich erhöht von 3 auf 10 Jahren, wenn man eben Gotteslästerung begeht. Und es gibt eine Geldstrafe von umgerechnet etwa 4.000 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ja auch in Deutschland schon viel, aber in Pakistan noch ein Vielfaches bei den Bedingungen, wie die Menschen dort leben. Also wenn man das zusammenpackt, dann passt da irgendwie was nicht zusammen. Also so, ich habe nicht den Eindruck, dass grundsätzlich die Politik etwas wirklich dagegen tun will, weil im Prinzip müsste man ja einfach diese Gesetze der Gotteslästerung abschaffen und eben mehr dagegen tun, dass sich diese Islamisten radikalisieren und eben zu dieser Gewalt aufstacheln.
Und wenn Religion ein so wichtiger Faktor ist in den politischen Auseinandersetzungen in dem Land, würdest du sagen, es ist der entscheidende Faktor oder was führt dazu, dass wir aus der Ferne Pakistan immer als ein gespaltenes und als ja in vielerlei Hinsicht auch instabiles Land wahrnehmen?
Ja, es gibt so viele Faktoren in Pakistan. Pakistan ist generell tatsächlich ja sehr instabil, wenn man auch auf die Politik schaut, die politische Lage, die wirtschaftliche Lage und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass Pakistan ja eine Atommacht ist. Also ich habe es ja schon erwähnt, der Premierminister Sharif, der ist am vergangenen Wochenende zurückgetreten. Jetzt soll es in den nächsten 3 Monaten Neuwahlen geben. Der populäre Oppositionspolitiker Imran Khan, der wollte antreten, sitzt aber jetzt im Gefängnis, weil er wurde gerade verhaftet wegen Vorwürfen der Korruption, wo dann wieder Beobachter sagen, das sei doch politisches Kalkül. Also dieses ganze Machtgefüge ist die ganze Zeit sehr instabil. Hinzu kommt eine Wirtschaftskrise seit Monaten. Die Inflation ist so hoch wie nie. Brot, Obst oder Gemüse sind fast 40% teurer. Und hinzu kommt auch noch, dass gerade in Pakistan gab es ja diese verheerenden Fluten und Überschwemmungen im vergangenen Jahr. Und das Land hat sich längst noch nicht davon erholt. Pakistan hofft immer noch auf 9 Milliarden US-Dollar, die die UN versprochen haben. Da sind auch noch nicht längst alle Hilfen angekommen. Also es ist immer noch prekär. Und dann ist es natürlich so, wenn es sowieso schon so schwierig ist in einem Land und es dann noch diese religiösen Spannungen gibt, dann und alle auf dem Zahnfleisch gehen, weil es vielen Menschen so schlecht geht, dann ist die Religion oder diese religiösen Spannungen wirken ja dann fast wie ein Funke, dass es jederzeit wieder explodieren kann. Und das war möglicherweise genau der Grund, warum immer Menschen sich dann leicht an- und aufstacheln lassen zu solchen Gewaltausbrüchen wie gestern in der Provinz Punjab.
Das war der Tag für diesen Donnerstag, den 17. August 2023. Unterstützt haben mich heute gleich zwei Kollegen, Jörg Paffrath nämlich und Finn Starken. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.